What are you looking for?
We'll take those pictures again, just to be safe.
What are you taking pictures of? You're measuring dust, aren't you? Can you see dust in these pictures?
Who told you about dust?
One of the other girls.
No, they didn't. Where are you from?
And you see, Doctor, the thing is that I wash regularly. You won't find any dust on me.
Well, it's perhaps a little more complicated than you might think.
What happens to the children that leave this place? Where do they go?
To a place for more grown-up children, of course.
So they don't die? Don't cut their demons away?
Lizzie, this is a philosophical establishment, not a child chop house. Now, may I take my picture?
Those that get caught breaking the rules, they don't last long. We can't stick out.
Shane Walton.
Here, miss.
Beth Reed.
Jimbo Lee.
Lyra, don't.
Imogen Gould.
Here, miss.
Oops.
Sean Bannister.
You never could listen.
Daisy Levine.
Sticking out is the only way we're getting out, and I am not staying here.
We break out of here.
There's miles and miles of ice out there. We'll freeze.
Either that or staying here and being severed from your demon. When the time comes, I will sound the fire alarm, get everyone together in their snowsuits, and be ready.
For what?
To fight. If I was trying to drug you, there are many other means to do so other than a drink. The chamomile will make you feel better.
If it was so good, you should have let them do it. You should have been glad.
Every boundary in experimental theology requires the sacrifice of the few for the many. Once we've ironed out the teething problems, this will change the world. Until then, that equipment is not suitable for you.
But others? Billy Costa. Roger.
If they're friends of yours, I guarantee you they will not get hurt.
Billy Costa is dead.
Well, that is unfortunate. Well, I will find those people responsible.
That's you!
Lyra, I need you to understand that I have taken on this extraordinarily hard job for the benefit of all. This is what I can give. This is my calling. And I am sorry if me being who I am has done you damage.
Kompott Nummer 778, Warbolz. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 778. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 11. September 2020, Tag 255 in der KW 37 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 6. Folge der 1. Staffel von He's Dark Materials, Measuring Dust, Sticking Out, Be Ready to Fight, Try to Drug You und Unfortunate Sacrifices. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen 3 Teile, bestehend aus 2 Teilen, wo ich frische politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einen Teil, wo ich frische technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret am Stück weiterhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror, einer Schnüffel, ein paar Trampel und ein paar sonstigen Meldungen. 13 Grad, clearer, cool greetings. Die 13 Grad, kommt Level 13, Wind macht 4 km/h aus dem North. Wir haben mal ausnahmsweise eine Visibility von 16, ja, oder 16,1. Da wären es aber auch 15 Grad. Oh, der Weser Pro lässt ausrichten von 5 Uhr, es wäre 13 Grad, es sei Overcast, es fehlt Selector 14, Taupunkt hat er 11. Humidität 85%, Druck 10,18, das Gerät misst 10,13. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 17 km/h. Und da kommt die U-Bahn. Ein DT5 von daher quietsch. Sag ich ja. So, und dann kommen wir auch schon in der Terrorecke an. Die da losgeht mit Konnewitz aus der Nacht zu Samstag, weil Krawalle bei Hausbesetzer-Demo. Und zwar gab es da mal wieder irgendwelche Geschichten, dass da irgendwelche Hausbesetzer krawallierten. Und zwar, wie ich das so richtig mitgekriegt habe, krawallierten die Hausbesetzer, weil die angeblichen Hausbesitzer selbige verfallen ließen. Das wiederum fanden in Leipzig-Konnewitz die linksorientierten Personen, die da meinten, sich irgendwo zu ins Benehmen setzen zu müssen, nicht geil. Und deswegen ist im Leipziger Stadtteil Konnewitz ist gestern Abend bei einer nicht angemeldeten Demonstration mit rund 100 Teilnehmern erneut zu Krawallen gekommen. Nach Angaben der Bullen wurden 8 Beamte verletzt. So, nun ist der Witz der Angaben der Bullen. Da haben wir doch aus, war es Leipzig-Konnewitz? Ich glaube, es war Leipzig-Konnewitz zum Jahreswechsel. Da hatten wir doch die Lügenmeldungen mit von wegen einer ganz schlimm, schwerstverletztest Notoperation, wo sich doch ganz schnell herausstellte, so ja, war ein großer Sack Bullshit. Da war gar nichts. Ja, der Bulle durfte die Klinik nicht noch in derselben Sekunde wieder verlassen. Notoperation my ass. Na, also von daher, ja. Vermummte Hitin Steini auf einen Bullin Pustin und ein Trifin die Kräfte geworfen. Heute doch mal ein bisschen belicht. Wo ist denn? Da ist die Abzweigung. Eben. Wir haben übrigens nordisches Zwielicht besetzt. Das fällt mir hier gerade in die Finger. Ja, ist sehr gut. Wieso eigentlich schon wieder eine U-Bahn? So, und bla 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 bla. Also ja, die Bullen, die behaupten immer wieder einen Sack Scheiße. So, und der Witz ist eben nun mal einfach genau der. In Leipzig-Konnewitz seid ihr beim ganz extremen Lügen schon erwischt worden. Von daher, liebe Nachrichten, wenn die Bullen irgendetwas behaupten, habt ihr nicht gelernt, dass das als Lügenbehauptung der Täter es hinterfragt zu werden hat und nicht einfach unhinterfragt wiedergegeben zu werden hat. Na, also schlicht und ergreifend. Also ja, in Leipzig-Konnewitz ist irgendetwas passiert. Die Bullen behaupten, die bösen Linken wären es gewesen. Und die wären ganz doll böse gewesen. Aber wie wir ja alle wissen dürfen, in Leipzig-Konnewitz haben die Bullen in der Vergangenheit schon so intensiv rumgelogen. Das ignorieren wir. So, dann rechts Trorona, weil am Sonntag meldeten nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Nazischutz, dass es in den vergangenen Monaten bundesweit mehr als 90 Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben habe, bei denen Rechtsextremisten Wortführer waren. Nein! Merken Sie das auch schon? Wow! Denen fällt echt alles auf. Geht aus einer Lüge der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion, die der Kinderfressagentur vorläge. Einer der regionalen Schwerpunkte der Kundgebungen, die offenbar nur von einigen Dutzend Teilnehmern besucht wurden, war laut Nazischutz Sachsen-Anhalt in den östlichen Bundesland, fand demnach mehr als ein Drittel aller zwischen dem 25. April und dem 10. August von Rechtsextremisten durchgeführten oder dominierten Veranstaltungen statt. Im Juli waren es 2 in Düsseldorf und Essen, an denen jeweils einige hundert Demonstranten teilnahmen. Die meisten Veranstaltungen wurden den Angaben zufolge nicht von Parteien oder Vereinen angemeldet, sondern von Einzelpersonen. Einige Kundgebungen waren vorab nicht angemeldet worden. Hilfe, ich stehe im Wald. So. Da können wir jetzt also einfach mal zur Kenntnis nehmen, okay, also auch dem Verfassungsschutz fällt dann mal auf, dass Nazis mit Anti-Corona-Maßnahmen-Demos zu tun haben. Ja, also ich meine, wenn sogar dem Verfassungsschutz das auffällt, naja, muss es ja total offensichtlich sein, weil der Verfassungsschutz bemerkt ja gar nichts. Derselbe Verfassungsschutz, der vor der Veranstaltung da in der August, Klar, am 29. da noch rumblökte, so, ha, die haben da ja gar nichts mit zu tun. Danach dann eingestehen musste er doch. So, ja, interessierte Beobachter, die in der Lage sind, die öffentlichen Telegram-Kanälen zu verfolgen, hätte das auch schon länger bekannt gewesen sein dürfen. Und was heißt hier hätte? War. Na, also, ja, Reaktion der Union. Ja, die brauchen dringend mehr Überwachungsrechte. So, dann NS-Fragungen. Ist auch eine Meldung von Sonntag. Hessische Ermittler haben laut WDR und einer Zeitung Polizistinnen in Hamburg und Berlin befragt, die nämlich ohne Grund die Daten einer Journalistin und einer Künstlerin abgefragt haben, die NSU 2.0 Drohschreiben erhalten hatten. Und zwar 4 Bullen, die verdächtige Abfragen in den Datenbank getätigt haben sollen. Es geht um Daten der Taz-Kolumnistin Hengami Yagubi Farah und der Kabarettistin Idil Bayda. Beide wurden mit Drohschreiben von NSU 2.0 belästigt. In Hamburg befragten die hessischen Sonderschnüffler einen Bullen und eine Bullin, die unabhängig voneinander ihren dienstlichen Zugang zu Bullencomputern genutzt haben sollen. Na? Partly cloudy, throughout the day, the maximum temperature will be 21 Grad um 16.09 Uhr und 27,251 Sekunden und Minimum 8 Grad um 7.19 Uhr und 22 Sekunden. The moon is wenig crescent. Noch ein bisschen was von Moon übrig. So, die durchaus nicht ganz ungerechtfertigte Frage, was zum Fick da eigentlich los ist, ob die Polizei in Hamburg beliebte, sich auch dazu nochmal irgendwie ins Benehmen setzen zu wollen, konnten die Bullen denn atmen? Na, also so schlicht und ergreifend. Na, ihr seid jetzt in der jüngeren Vergangenheit mit Bullshit aufgefallen. So, wo sind denn hier die Presseverlautbarungen dazu, dass aus nicht offensichtlich dienstlichen Gründen Bedienstete der Bullen auf persönliche Daten, zum Zugriff auf persönliche Daten von Personen, auf deren Daten sie keinen Zugriff aus dienstlichen Gründen zu nehmen hätten, sie zugegriffen haben, sie also ihre Zugriffsrechte einigermaßen offensichtlich, missbraucht haben. Welche Konsequenzen hat das denn für die TäterInnen? Wie? Keine. Keine ist die falsche Antwort. Na, also, weil natürlich hat das keine Konsequenzen, schon gar nicht irgendwelche nachhaltigen. So, ne, oder anders ausgedrückt, jetzt kann man also mal mutmaßen, wir haben da ein rechtes Terrornetzwerk. NSU 2.0 ist ein rechtes Terrornetzwerk, was alleine schon in der Polizei ein rechtes Terrornetzwerk ist. Wie viel davon noch außerhalb der Polizei existiert, wissen wir nicht, weil es wird ja nicht genau genug hingesehen. Na, also so schlicht und ergreifend. Der Polizist aus dem Revier in Hamburg-Neugraben soll bei der Befragung durch die hessischen Ermittler angegeben haben, er sei wütend über ihre Kolumne gewesen und habe Anzeige erstatten wollen. Deshalb habe er ihre Daten abgefragt. Auf eine Anzeige habe er jedoch verzichtet, als er mitbekommen habe, dass die Deutsche Bullengewerkschaft dies bereits getan habe. So, wäre ich deutscher Bullengewerkschaftsvertreter, würde ich mich von solchen Nazis ja mal ganz absurd schnell distanzieren wollen. Andererseits, das sind Nazis, von daher, warum sollten sie sich von sich selber distanzieren? Seine Kollegin, die im Polizeirevier Hamburg Mitte arbeitet, soll erklärt haben, sie sei einfach nur neugierig gewesen, wer die Taz-Kolumnistin sei und habe daher in den polizeilichen Systemen nachgeschaut. Sie ist nur neugierig gewesen, na, dann hat sie auch nichts dagegen, wenn ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht werden, nicht wahr? Hallo? Missbrauch von Zugriffsrechten. Na, also so schlicht und ergreifend. Die beiden Hamburger Polizeibeamten sollen bestritten haben, etwas mit dem NSU 2.0 Drohmails oder Rechtsextremismus zu tun gehabt zu haben, wurden bislang noch überhaupt nicht suspendiert. Der Vorgang wurde dem Hamburger Datenschutzbeauftragten vorgelegt und es wird also jetzt nichts passieren. Das ist zur Frage, ob es Konsequenzen geben wird, natürlich nicht. Auch in Berlin sind zwei Bullen aus unterschiedlichen Wachen in den Bezirken Spandau und Neukölln in den Fokus der hessischen Ermittler geraten, sollen ohne dienstlichen Grund die persönlichen Daten der Kabarettistin Idi Beider abgebracht haben. Eine Abfrage gilt als besonders auffällig, sie erfolgte am 5. März 2019, genau einen Tag, genau an jenem Tag gab es eine derartige Abfrage auch in Hessen. In einer Polizei wie wir in Wiesbaden. In Berlin sollen die Beamten überhaupt gar keine stichhaltigen Gründe geliefert haben. Sie hätten allerdings nicht allzu viele private Informationen über die Künstlerin erhalten. Hieß es von Seiten der Ermittler. Es sei nur eine sehr oberflächliche Abfrage erfolgt. Ja, na dann. Na? Also NSU 2.0 könnte man jetzt also einfach mal mutmaßen, ist ein rechtes Terrornetzwerk innerhalb der Polizei und mutmaßlich auch außerhalb der Polizei. Nachdem wir ja aber nicht genau hingucken, wissen wir es nicht. Und die Begründungen hier, die riechen mir schon wieder nach Schutzbehauptungen. Ja, ich war ja nur neugierig. Ja, ich wollte eine Anzeige und als ich dann mitgekriegt habe, dass es aber noch eine andere Anzeige gibt von anderen Vollidioten-Nazis, da zeigte ich noch nicht mal an. Hä? Also mal ganz davon abgesehen, dass man bei einem Bullen ja nun eigentlich erwarten würde, dass er weiß, was man denn braucht, um eine Anzeige zu tätigen, weil er schließlich auf der anderen Seite des Schreibtisches auch durchaus mit der Aufnahme von Anzeigen beschäftigt hätte gewesen sein können oder zumindest mal irgendwann davon gehört haben hätte können, wie sowas funktioniert. Muss ich irgendwie die vollständige Adresse, sämtliche Mitbewohner und was weiß ich nicht noch alles, was das Polizeisystem da so hergibt, wissen? Meines Wissens eigentlich nicht, aber hey. So, dann gab es Rechtsextremisten, auch von Sonntag, rechtsextreme Gruppe S, Polizeimitarbeiter stärker in Terrorgruppe involviert. Gut 6 Wochen nach der Festnahme eines Bullen in Hamm werden weitere Vorwürfe gegen den Mann laut. Wie der Rechercheverbund von WDR und einer Zeitung herausfand, könnte der Verwaltungsbeamte, der die rechtsterroristische Vereinigung Gruppe S unterstützt haben soll, dienstliche Erkenntnisse der Behörde über die Reichsbürgerszene gesammelt haben. Außerdem soll er sich mit gleichgesinnten Kollegen vergenetzt haben. Weiterer Polizeimitarbeiter unter Verdacht. Durch die Ermittlungen gegen ihn stehen nun auch 2 weitere Terroristen der Bullenhamm unter Rechtsextremismusverdacht. Das nordrhein-westfälische Landesinnenministerium kritisiert, dass die Dienststelle den Mann trotz Hinweise nicht genauer überprüft habe. Schon lange vor seiner Festnahme soll der Beamte mit Reichsbürgeraufklebern an seinem Auto und einem Thorsteiner-Pullover aufgefallen sein. Im Februar waren 12 Männer in verschiedenen Bundesländern festgenommen worden, die sich der rechtsterroristischen Terrorvereinigung Gruppe S zusammengeschlossen haben sollen. Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Anschläge auf Politiker und Moscheen geplant zu haben. So, ne? Schon wieder ein bedauerlicher Einzelfall von, es gibt da eine rechtsterroristische Vereinigung und es gibt Polizeibedienstete in selbiger. Na? Also ich meine, für meinen Geschmack sind das ein bisschen zu viele bedauerliche Einzelfälle von Koinzidenzen, die ja mal vorkommen können. Ich weiß auch nicht. Ich möchte eigentlich, dass in terroristischen Vereinigungen gar keine Polizeibedienstete vertreten sind. Und sollte doch irgendwo einer gefunden werden, dem zumindest schon mal sämtliche Zugriffsrechte auf irgendwelche Daten weggenommen werden. Und der mit so intensiv Aufgaben wie Sortierung von Akten nach Farben betraut. Brandenrechts. Rechtsextremismusverdachtsfälle in Brandenburg um 2/3 gestiegen. In Brandenburg beobachtet der Verfassungsschutz deutlich mehr mutmaßliche Rechtsextremisten als vor einem Jahr. Ihre Zahl stieg laut Verfassungsbericht um 2/3 auf mehr als 2700 Personen. Nach Angaben der Behörde ist dies der 6. Anstieg in Folge. Und zugleich der bisher höchste Stand in der Geschichte des Bundeslandes. Ein Grund für den besonders starken Anstieg ist die Einstufung von Teilen der Nazi-Partei, der AfD, als Verdachtsfälle. Aber auch nur in dieser Welle wäre ein Rekordwert erreicht worden. Und dann, Linksextremisten waren übrigens von 620 auf 650 Personen. Aha. Ja. Also die Linken, aber die Linken sind ja genauso schlimm. Ach, sind sie? Wie viele Mordfälle werden denen denn vorgeworfen? So, dann am Montag gab es einen Khashoggi-Teil, weil saudisches Gericht hat lange Haftstrafen im Mordfall Khashoggi fallen gelassen und hob damit offenbar eine Ende vergangenen Jahres verhängte Todesstrafe gegen die 5 auf. Also die ominösen 5 Angeklagten, die 5 von den, was waren es, 14, 15, irgendwie sowas. Es war ja eine zweistellige Anzahl. Warum dann Urteile irgendwie immer nur gegen 5 ergehen, ist eine Frage, die sich mir aufdrängt, auf die mir jetzt spontan noch gar keine Antwort einfallen will. Und da ist jetzt also irgendwie was mit langer Haftstrafe. Ja, wahrscheinlich ist den Saudis auch aufgefallen worden, dass Todesstrafe dann doch irgendwie so ein bisschen ungeil rüberkommt. So, dann eben meinungsfrei. Presse, umstrittene Taz-Kolumne von Meinungsfreiheit gedeckt. Und zwar hat der Deutsche Presserat sich hinter Autorin und Redaktion gestellt. Beschwerden gegen den umstrittenen Text mit der Überschrift Abschaffung der Polizei, all cops are berufsunfähig, wurden vom Deutschen Presserat als unbegründet zurückgewiesen. Das Gedankenspiel der Autorin, der als geeigneter Ort für Ex-Polizistin und die Mülldeponie einfiel, sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, teilte der Presserat in Berlin mit. Ist eine Meldung von Dienstag. So, also ja, ist so ein bisschen anstößig, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt, sagt der Presserat. Wobei, wenn der Presserat gesagt hätte, geht gar nicht, das gibt eine Rüge, hätte das auch keine akuten Konsequenzen. Siehe zum Beispiel das Hashtag Drecksblatt, was regelmäßig Rügen des Presserates einfängt und die noch nicht mal mehr veröffentlicht. Na, also, ja. Ach, jetzt habe ich hier gar nicht die Follow-up-Meldung, dass ein Seehörster dann verlautbaren ließ, war, der Presserat fand, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Das geht ja gar nicht. Weil Seehörster ließ danach dann auch noch verlautbaren, das ging ja gar nicht. Civil Twilight Morning Star 610 and 645. So, kommen wir dann beim Schnüffel an. Nawal Forda. Fall Nawalny. Russland verlangt von deutschen Botschafter Auskunft. Weil, was nämlich im Lügenmärchen Nawalny jetzt weiter passiert? In Bundesregierungspressekonferenzen trägt der CDU-Wahlkampfsprecher, der angebliche Journalist Seibert und weitere Vertreter, die sich als Sprecher der Regierung ausgeben, immer nur vor, ja, Russland habe ja bereits alles an Unterlagen, auf wiederholte Nachfrage von Journalisten, ob es denn nicht vielleicht eine gute Idee wäre, mal die angeblichen Beweise nebeneinander zu legen. Die Proben, die in Russland existierten, in denen laut russischen Auskünften keine Giftspuren enthalten gewesen seien. Und die in Deutschland entnommenen Proben, in denen laut Aussage des Lügenpropagandisten Seibert ganz doll sicher, ganz doll schlimmes Gift drin gewesen sei, einfach mal nebeneinander zu packen und gemeinsam zu untersuchen und dann vielleicht mal zu Erkenntnissen zu gelangen, ist die Reaktion vom sogenannten Seibert. Nein, Russland habe doch schon alles, Russland müsse jetzt irgendwas beweisen. Hä? Also Vorgehen gemäß OPCW, so wie ich das damals bei Skripal mitgekriegt habe, ist, sie beschuldigen Russland, irgendetwas getan zu haben, verpflichten sich damit nach OPCW-Vorgehen, Russland Zugang zu allen Unterlagen und allen Stoffen, die sie da haben, zu gewähren, damit die, bevor sie irgendetwas aufklären können, eben auch wissen, was ihnen konkret vorgeworfen wird. Und nicht einfach nur haltloses Gestammel. So, ja, die müssten jetzt hier irgendwas beweisen. Also von daher, die russische Haltung zu sagen, so, ja, jetzt belegt doch mal, was ihr uns hier vorwerft. Macht eigentlich sogar Sinn. Kann ja sein, dass da irgendwer in Russland den vergiftet hat. Ne, es heißt immer noch nicht, ja, also das kann ja nur der Putin gewesen sein. Ist dann auch lustig. Sagen dieselben Leute, die nicht begreifen, dass in der Vergangenheit doch schon mal ein gewisser bundesrechtsfreier Auslandsgeheimdienst sich damit bauchen wollte, an Novichok gelangt zu sein. Und als sie damit dann bei den Amis aufschlugen, da nur ein Schulterzug haben wir doch eh schon zurückbekommen haben soll. Na, aber auf gar keinen Fall kann man hier zur Kenntnis nehmen, dass die Lügenpropaganda, die unsere Lügenregierung verbreitet, Lügenpropaganda ist. So, also er ist durchaus möglich, dass der Putin doof genug ist, schon wieder ein Gift zu nehmen, beziehungsweise es wäre jetzt ein langsamer wirkend, aber umso tödlicheres Gift, was man daran erkennt, dass der Nawalny ja schließlich, oh warte, gar nicht tot ist. In der Öffentlichkeit ist er jetzt noch nicht wieder gesichtet worden. Also gemäß Skripal-Skript wird er auch nie wieder irgendwo in der Öffentlichkeit auftauchen. Wir werden von dem nie wieder irgendwas zu sehen kriegen. Es wird dann nur noch Behauptungen geben. Das wäre das Skripal-Skript. Mal gucken, ob sie sich dran halten. Bis jetzt sieht es einigermaßen passend aus. Na? Also das gucke ich mir hier an und sage so, hallo? Dass ihr das tatsächlich dasselbe Skript runterspielt, dass ihr tatsächlich eure moralisch überhebliche Art, also ich meine, dass der Seibert irgendwie moralisch überheblich rüberkommen kann, ja, das fällt ihm total leicht. Nicht überheblich rüberzukommen, fällt ihm im Zweifelsfall schwer. No? So, dann Neues vom Trampel. Da gab es erstmal Doppelstimmen, und zwar Doppelstimmen. Und zwar hat der Trampel gemeint so, ja, wer den Brief wählt hätte, möge doch bitte auch am Wahltag noch ins Wahllokal stapfen und da auch nochmal einen Stimmzettel abgeben. Das würde ja dann schon funktionieren, weil Wahlbehörden wüssten ja schon, was zu zählen hätte. Hä? Da wiesen dann ganz viele US-amerikanische Landesbehörden darauf hin, so, ja, das ist übrigens Wahlbetrug. Schon die Aufforderung dazu ist eine Straftat. Na, Konsequenzen wird das natürlich auch wieder keiner haben. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, dass es Konsequenzen haben könnte. Dann Runterspiel. Der Woodward hat, ich habe es hier von Mittwoch, ein Tape in die Öffentlichkeit gelassen, weil er mal wieder ein Buch rausbringt, in dem Dement Donny zugibt, dass er schon relativ früh gewusst hätte, dass Corona ein großes Problem ist, der das aber herbe runterspielen wollen, weil er wolle nicht, dass die Bevölkerung sich ängstige. Haben Sie Angst vor Herrn Biden? Wenn der Herr Biden gewählt werden würde, wird der Ihnen alle Waffen wegnehmen und wird Ihnen Ihren Jesus wegnehmen, an den ich nicht glaube und auf den ich regelmäßig scheiße. Na, So, zwei Punkte da. Also, Dement Donny wusste, dass er Scheiße labert. Und gab ja auch zu, dass er wusste, dass er Scheiße labert. Aber warum hat der Woodward eigentlich bis jetzt auf dem Tape gesessen? Das hätte man ja durchaus ein bisschen früher in der Öffentlichkeit deponieren können. Today the sun rises 6:46:19 and sets 19:44:07. Your region of daylight is 12 hours 57 minutes. So, und dann haben wir schon die sonstigen Meldungen erreicht. Da hätten wir erstmal von Montag. Droris! Brexis, Brex, Sonnen droht mit hartem Bruch nach Brexit über Brex, Brexe. Ja, Herr Jonsson, ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber eben, wenn Sie drohen, dass Sie sich energisch in den Schädel schießen werden mit dieser Schusswaffe, die Sie sich da gerade ausgepackt haben, ich weiß nicht, ob Ihnen auffällt, dass Sie sich da mehr Schmerzen und mehr lebensbeendigende Maßnahmen zufügen als uns. Na, also, So, plus das nächste Ding. Da ist mir aber, glaube ich, keine schicke Meldung in die Griffe gefallen. Das nächste Ding, womit Brex ist Brex, Sonne nämlich droht. Genau, hier da den Brexbruch. Und zwar hat London einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Änderung am Brexit-Deal vorsieht. Und zwar nämlich die Geschichte mit Irland. So, den Deal, den Brexit Brexson doch so dringend durchs Parlament brexen wollte. Da so Ende letztes Jahr. Wofür er extra eine Neuwahl gemacht hat. Den brechen sie jetzt. Ja, kannst du machen. Aber warum sollte jetzt noch irgendwer Verträge mit dir machen? Dieselbe Frage stelle ich mir auch beim Ami. Warum sollte irgendwer noch sich darauf einlassen, mit dem Ami irgendwelche Verträge abzuschließen? Weil jeder, der irgendwie bis zwei zählen kann, kann wissen, dass Verträge mit denen machen genau gar keine positiven Sachen bringt, weil die halten sich eh nicht an Verträge. No, und wenn sie jetzt hier sagen, so, ja, schönen Deal haben wir da, aber halten wir uns einfach nicht dran. Ja, kannst du bringen die Nummer? Brichst damit den Vertrag? macht da mit der Gegenseite deutlich, ja, so einen längerfristigen Vertrag braucht man eigentlich gar nicht mehr anstreben. Der No Deal ist genau die richtige Antwort. So, ja, leck dich doch an den Füßern. Leck dich doch an deinen Armgelenk Außenseiten. Na? Also so schlicht und ergreifend. Hä? Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich habe keine Ahnung, warum die so eine Nummer da abziehen. Ob der Brexit-Brexon so doof ist, wie er da jetzt rüberkommt. Oder ob er irgendwie 27-dimensionales Schach spielt. Was ja auch Leute da dem Putin vorwerfen, der spielt 27-dimensionales Schach. Ist aber zu blöd, den Nawalny in einem russischen Krankenhaus irgendwie schädigen zu lassen. Ist klar. Also, hä? Nordirlandeminister Brandon Lewis hatte am Dienstag im Unterhaus den verblüfften Abgeordneten bestätigt, dass das sogenannte Binnenmarktgesetz nicht nur einen Teil des Abkommens aushebeln, sondern sogar internationales Recht verletzen werde. Ja. Na? Warum sollten wir mit den Briten noch irgendwas zu tun haben wollen? Entschuldigung, ich muss es verpasst haben. Warum? Sollten wir mit den Briten noch irgendwas zu tun haben wollen? Also, ich habe so das Lesegefühl, so, nö. So, und dann gab es am Mittwoch ein größeres Feuer im Flüchtlingslager Moriah, was nämlich größer im Sinne von vollständig abgebrannt ist. Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist ja ein für, naja, knapp 3000 Leute vorgesehenes Lager, wo 13.000 Leute drinne eingeknastet wurden, nachdem da auch schon dann erste Corona-Diagnosen angekommen waren und die Anzahl Corona-Diagnosen dann immer weiter zunahm, war auch einigermaßen klar, okay, also das wird jetzt ein echt doofes Ding, weil dass da Corona sich nicht durchfräst durch die Bevölkerung, wüsste mir nicht warum. Und dann brach da am Mittwoch früh irgendwie ein Feuer aus. Warum? Keine Ahnung. Es ist am Ende auch völlig irrelevant. Jedenfalls ist Moria jetzt komplett abgebrannt. Und die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage, könnte man die Leute, die da jetzt ohne jegliches Dach über dem Kopf sitzen, nicht rausholen? Eine Frage, die sich auch vorher schon stellte, wo offizielle Regierungsreaktion: ja, aber solange es keinen europäischen Deal gibt, können wir gar nichts tun. Hände in den Schoß leg. Was? Nein? Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Na klar könnten wir was tun, wenn wir denn wollen würden. Wenn wir doch nur Vertreter von einer sogenannten christlichen Partei in der Regierung hätten. Na, und dann meldeten sich zu Wort alle möglichen Vertreter von sogenannten Regierungsparteien, dass es doch schön wäre, wenn man da etwas tun würde, dabei nicht realisierend, dass sie es ja wohl in der Hand hätten, etwas zu tun. Die absurdeste Wortmeldung war die von einem Sökus Marder. Ja, ach, würde der doch nur einen Bundesminister für Drinnerisbau und Dahorn kennen. Na? Aber nein, nee, wir können da jetzt leider nichts tun. Also genau genommen, wir wollen da leider nichts tun. Und wieso leider? Na, also, wir wollen da nichts tun, wäre die richtige Aussage. So, ja, wenn sie da nichts tun wollen, dann baden sie ihre Hände also im Blut der Unschuldigen. Das können sie machen. Kommt international nicht so richtig geil. Und ihre moralische Überheblichkeit wischen sie sich besser mal schnell aus dem Gesicht. So, und dann kommen wir in der Musik- und Hinterher-Ecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2016 beim Isa Capella-Besuch Missing You angekommen. Der ist 3 Minuten 53 lang. Gefolgt ist das Ganze dann von Trevor Noah, der seine Favorite Moments of the 2020 Conventions in 5 Minuten 5 dann hier noch unterbringt. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at kompot oder eine Mail an kompiblog@gmail.com verschicktet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. 1, 2, 3, 4.
After 2 weeks of videos, speeches, and seafood pornography, the 2020 conventions have finally come to an end. And I don't know, guys, call me crazy, but I think they may have shifted this race back to where it was before the conventions. And although most of the focus was reserved for the big speeches and the themes of the weeks, there were so many fun little moments that got buried by the news that I just wanted us to take a moment to enjoy them before we officially said goodbye to the conventions. For instance, one of my favorite moments was when Pam Bondi was blasting Joe Biden for nepotism while the world's most nepotistic lineup was being previewed on the bottom of the screen. I mean, you don't usually get that many Trumps together without a special prosecutor in the room. Oh, and you know what else I loved? Is when nobody told Bernie Sanders that the camera was already rolling.
Are my hands showing when I'm up here?
Yes, yes.
They are?
But when yeah, you zoom don't... in more, you're gonna, you'll zoom in a little bit more.
Is that a terrible thing that my hands showing?
Bernie! Don't let anybody tell you that your hands are terrible. They're beautiful hands, strong hands breaking up the big banks. And they're a part of who you are, Bernie. Yeah, they always make it look like you're adding flavor to your speeches.
The big banks, paprika, need to be broken up with a bit of salt.
But possibly my favorite moment of all was when Laura Trump did everything she could to avoid saying that her husband was Eric Trump. In fact, it was almost like she was playing a game show.
The forbidden word is Eric.
I'm Laura Trump, daughter of Bob and Linda Unaska, sister to Kyle, mother to Luke and Carolina, and the daughter-in-law of our 45th president, Donald J. Trump.
So look, man, those were my favorite moments. And I'm sure you had some of your own, but there's one person who watches the conventions in a truly unique way. And that's our senior political analyst, Dulce Sloan. Take it away, Dulce.
Hi, friends. I just spent 2 weeks watching the Republican and Democratic conventions, and I learned a lot about these people. But since I watch with the volume off, I mostly learned how they decorate their Skype rooms. This is like my Dollar Tree version of Cribs. Let's start with the Democrats. Check it out. That's Lori Lightfoot, the mayor of Chicago. Girl, we know those shades are down because you're trying to hide all those protesters. Let us see them. They probably have some really creative signs. Are those medals or Keurig coffee pods? I don't know if you served your country or you love a medium hazelnut roast. Why does Bernie have so many logs? It's like someone told him he needs plants to fill up the place and he went, fine, fill it with dead trees. That's a great Brady impression. I don't give a damn what you think. Now see, I don't trust the man who puts a tiny candle in a giant fireplace. What's that mean? Mm-hmm. Okay, someone needs to give Yang $1,000 a month so he can move out of this Days Inn business center he's obviously living in. This lady looks like she can't afford windows, so she just hung two pictures of sky on her wall. What is this? A curtain? A sheet? This looks like when my uncle converted his living room into a pet photography studio. And you know how many clients he got? Zero. Yo, somebody check on Mayor Pete. Looks like he's trapped on a Pinterest board for barn wedding inspo. Listen, I don't care what the room looks like. Michelle's in it. It's perfect. No notes. Okay, that was the people who zoomed into the DNC. The RNC was a little different. Most of them actually went to an auditorium and gave speeches because they know Corona is a hoax. But they did have some people working from home, and what amazing homes they were. Oh, it's the couple that waved their guns at the protesters in St. Louis. That's the decor you're protecting? Nobody wants to steal this knives out looking mess. They look like they're sitting down to tell me that they're uncomfortable with me dating their son. Guess what? I don't care. He's mine now! This woman is the whitest thing in a completely white room. Ooh, where are my sunglasses? What is this woman doing in a warehouse? Are Republicans looking for black speakers at Amazon now? I'm not saying nothing about Miss Kimberly's decor. I don't want to get yelled at. She speaks very loudly. Well, that's it for Lifestyles of the Powerful and Boring. It's been fun getting to see how the other half lives. And by the other half, I mean the half that lives in haunted mansions. By the way, Trevor, still loving those 5 books you've got.